Der Jahresrückblick 2025.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Ein guter Anlass, gemeinsam zurückzublicken. Weltpolitisch wird wohl vor allem der Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump in Erinnerung bleiben. Aus deutscher Sicht denken wir an die vorgezogene Bundestagswahl und den Start der schwarz-roten Koalition unter Kanzler Friedrich Merz. Unser Fokus liegt heute jedoch wie gewohnt auf den Börsenthemen. Und darauf blicke ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, ich habe den Regierungswechsel in Deutschland eben schon erwähnt. Die schwarz-rote Koalition hat lange vom Herbst der Reform gesprochen. Begeistern konnten sie die DAX-Anlegerinnen und Anleger damit zuletzt allerdings nicht.
Ja, genau so ist es. Der DAX ist fulminant ins Jahr gestartet. Im März lag er schon 17% im Plus. Und in dieser Phase haben die deutschen Indizes auf bewundernswerte Weise outperformt. Das gilt eben nicht nur für den DAX der 40 größten Werte, sondern auch für den MDAX der mittelgroßen Werte. In dieser Zeit gab es diese Hoffnung auf Reformen, die du ja genannt hast. Wir müssen uns das nochmal vor Augen führen. Im März lag der DAX bei der Year-to-Date-Performance zeitweise 25% vor dem großen S&P 500 aus den USA. Der DAX lag zweistellig im Plus, der S&P 500 im Minus.
Und dann ist aber recht schnell Ernüchterung eingekehrt.
Leider ja. Diese Hoffnung auf wirklich große Reformen ist mittlerweile verflogen. Der DAX hat zwar auch im zweiten Halbjahr noch einige Allzeithochs erreicht, aber per Saldo hat der DAX von diesem Märzhoch weg bis in den Dezember hinein praktisch kein Geld mehr verdient. Und damit auch fast die gesamte Outperformance, die er zum S&P 500 hatte, wieder aufgegeben. Und beim MDAX ist die Entwicklung Richtung Jahresende noch dramatischer.
Lass uns darauf gern noch genauer eingehen.
Ja, der DAX hat von seinem Jahres- und Allzeithoch weg in der Spitze nur gut 7% verloren. Beim MDAX waren das etwa 12%. Der MDAX steht aktuell sogar niedriger als im März. Und dabei sagen wir häufig, dass der MDAX das fairere Bild der deutschen Wirtschaft abgibt. Denn die DAX-Unternehmen erzielen weniger als 20% ihrer Umsätze in Deutschland. Bei den kleineren Unternehmen des MDAX ist der Deutschlandanteil fast doppelt so hoch.
Auch wenn das zweite Halbjahr herausfordernd war. Insgesamt kann sich die DAX-Performance dieses Jahr sehen lassen. Du hast vorhin schon von Allzeithochs gesprochen. Wie viele hast du denn gezählt?
Insgesamt beim DAX immerhin 34. Wobei von diesen 34 eben 31 aus dem ersten Halbjahr stammen und nur 3 aus dem zweiten Halbjahr.
Wenn wir diese 34 Allzeithochs einordnen wollen, hilft der Vergleich mit den USA. Über wie viele Rekordstände kannst du hier berichten?
Wenn wir den S&P 500 nehmen, dann ist die Gesamtzahl mit 36 sehr ähnlich. Das Verhältnis ist aber vollkommen anders. Mit 5 Rekorden im ersten und bisher 31 Rekorden im zweiten Halbjahr.
Trotz aller Rekorde und der positiven Jahresperformance dürfen wir eines nicht vergessen. Der Weg durchs Jahr war alles andere als einfach. Besonders die Einführung der US-Zölle im Zuge des Liberation Day hat deutliche Spuren hinterlassen. Lass uns das noch einmal genauer anschauen.
Gerne, und lass uns auch hier wieder mit dem DAX starten. Zwischenzeitlich hatten wir einen Drawdown von 21% und mit einem Eintagesminus von 4,95% den größten Tagesverlust seit der Covid-Pandemie.
Bei den US-Indizes war die Bewegung im April ja nicht weniger dramatisch.
Da liegst du vollkommen richtig. Beim S&P 500 hatten wir ebenfalls einen Kursrückgang von 21%. Beim Nasdaq 100 war der mit 26% noch größer. Und auch die maximalen Tagesverluste sind mit minus 5,97% beim S&P 500 und minus 6,07% beim Nasdaq 100 noch größer ausgefallen.
Jetzt hast du den Nasdaq 100 gerade schon erwähnt. Speziell in den USA war das Aktienjahr 2025 ja das große KI-Jahr. Viel wurde über die Kursgewinne der Big Techs und über eine mögliche Blase diskutiert. Wir haben im August dazu sogar eine eigene Episode aufgenommen. Wo stehen wir jetzt kurz vor Jahresende? Und welche Werte stechen für dich besonders heraus?
Das ist eine wirklich spannende Frage, die du hier stellst. Zunächst finde ich auffallend, dass wir beim Nasdaq 100 zwar ein Jahresplus von 22% haben, trotzdem haben 39 Aktien einen negativen Beitrag zur Wertentwicklung geliefert. 67 haben einen positiven Beitrag geliefert. Dass die Zahl der genannten Aktien über 100 liegt, das kommt von Wechseln im Index im Jahresverlauf. Wenn wir auf die Positivseite schauen, dann steht Micron Technology hier mit einem Jahresplus von 183% ganz oben auf Platz 1. Dahinter kommen Warner Bros. Discovery mit 147% und Palantir mit 140%. Der so klassische KI-Wert Nvidia steht mit plus 36% in diesem Jahr nur auf Rang 21. Da schneiden Alphabet, Broadcom und Intel beispielsweise deutlich besser ab.
Die hohe Zahl an Aktien mit negativer Entwicklung überrascht mich. Sind die Unterschiede innerhalb des Index beim DAX ähnlich groß?
Sogar noch etwas größer. Zu dem Jahresplus von aktuell 21% haben nur 25 der 43, zumindest zeitweise im Index vertretenen Aktien, positiv beigetragen. Bei der Wertentwicklung reicht die Spanne von minus 32% bei Symrise bis zu plus 150% bei Rheinmetall. Mit Siemens Energy und der Commerzbank liegen zwei weitere Aktien mehr als 100% im Plus.
Das sind spannende Zahlen. Wenn wir schon bei deutlichen Kursgewinnen sind, ist das eine gute Gelegenheit, um nach Asien zu schauen.
Das stimmt, denn da sind die Year-to-Date-Gewinne der Aktienindizes noch höher. In Japan liegt der Nikkei 225 seit Jahresbeginn 27% vorne und hat in diesem Jahr eine ganze Reihe von Allzeithochs erreicht. Im Gegensatz dazu liegt der Hang Seng China Enterprise Index mit plus 26% zwar ähnlich deutlich im Plus, aber damit notiert er trotzdem etwa 50% unter seinem historischen Höchstwert aus dem Jahr 2007.
Bei den Aktien war 2025 trotz der insgesamt starken Entwicklung ein Jahr voller Gegensätze. Unser Podcast würde nicht Hashtag Volatility heißen, wenn wir nicht auch einen Blick auf die Volatilität werfen würden. Und auch hier hatte 2025 einiges zu bieten.
Vor allem im Frühjahr hatten wir, während des zollbedingten Sell-Offs, mittlerweile fast vergessene Volatilitätsspitzen. Die überraschen allerdings mit Blick auf die diskutierten Drawdowns nicht. Von daher war mein Volatilitäts-Highlight 2025 ein anderes.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Dafür müssen wir nach Südkorea schauen. Der dortige Aktienindex, der Kospi 200, lag Anfang November in der Spitze 88% im Plus. Und mit diesem rasanten Kursanstieg ist die implizite, also die zukünftig erwartete Volatilität, gleichzeitig angestiegen. Das kommt äußerst selten vor. Dabei ist der Volatilitätsindex des Kospi 200 bis auf 45 geklettert und stand damit höher als beim Zoll-Sell-Off im April.
Das ist wirklich ein verborgenes, aber zugleich beeindruckendes Jahreshighlight. Wir haben jetzt viel über Aktien gesprochen, aber noch nicht über Renten. Zumindest in der Eurozone war 2025 ein Jahr der Zinssenkungen.
Genauso ist es. Die EZB hat ihren Leitzins viermal um jeweils 0,25% abgesenkt. So, dass der Einlagesatz jetzt bei genau 2% liegt. Das ist der kurzfristige, von der Notenbank gesteuerte Zinsbereich. Wer jetzt denkt, dass diese Zinssenkungen auch bei längeren Laufzeiten angekommen sind, der irrt. Stattdessen sind die Zinsstrukturkurven deutlich steiler geworden. In Deutschland sind die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen seit Jahresbeginn 0,62% angestiegen, die der 30-Jährigen sogar um 0,83%. Und das bedeutet, wir haben am aktuellen Ende bei den 30-Jährigen ein neues 14-Jahres-Hoch erreicht.
Heißt das, dass Anlegerinnen und Anleger mit deutschen Bundesanleihen im Jahr 2025 Verluste gemacht haben?
Nicht zwingend. Wenn wir den EBREX mit Anleihelaufzeiten zwischen 5,5 und 7,5 Jahren nehmen, dann ist das Ergebnis durch die Zinserträge trotzdem positiv. Im Laufzeitsegment zwischen 7,5 und 10,5 Jahren haben die Zinserträge die Kursverluste zumindest fast kompensiert. Wer allerdings auf Laufzeiten oberhalb von 10 Jahren gesetzt hat, der liegt dieses Jahr trotz der Zinserträge im Minus.
In den USA hat die Fed erst im September begonnen, die Zinsen zu senken. Kurzfristige Renteninvestitionen wurden also auch dort belohnt. Aber wie sieht es bei den längeren Laufzeiten aus?
Tatsächlich anders als in der Eurozone. Hier sind auch die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen seit Jahresbeginn gesunken. 30-jährige haben sich praktisch nicht verändert. Sodass Anlegerinnen und Anleger in den USA auch in diesen Laufzeitbereichen mit Gewinnen aus dem Jahr gehen.
Also ein weiterer Gegensatz. Und wenn wir schon einen Podcast der Gegensätze machen, müssen wir im Zinsbereich unbedingt noch nach Japan schauen. Denn dort sehen wir eine völlig andere Entwicklung.
Definitiv. Denn hier hatten wir im Januar eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, die Bank of Japan. Und in der Erwartung weiterer geldpolitischer Straffungen haben wir bei längeren Laufzeiten deutliche Zinsanstiege gesehen. So rentieren im Land der aufgehenden Sonne 10-jährige Staatsanleihen jetzt 0,85% höher als zu Jahresbeginn. Bei 30-Jährigen liegt der Anstieg sogar bei mehr als 1%.
Eine spannende Entwicklung. Lass uns noch kurz in Japan bleiben und von den Zinsen zur Währung springen. Wie hat sich der japanische Yen entwickelt?
Sehr schwach. Am Jahresanfang hast du für einen Euro noch 163 Yen bekommen. Jetzt sind das 181 Yen.
Das ist eine deutliche Abwertung. Haben wir hier eher eine Yen-Schwäche oder eine Euro-Stärke? Was sagt denn der Euro-Dollar-Wechselkurs?
Auch da ist der Euro stärker geworden. Von 1,04 zu Jahresbeginn ist es hier auf 1,17 pro Euro nach oben gegangen. Von daher haben wir in dem Jahr tatsächlich eine gewisse Euro-Stärke gesehen. Mit dieser Stärke ist der Euro aber nicht alleine. Der Schweizer Franken hat sogar noch etwas stärker aufgewertet.
Die letzte Anlageklasse, über die ich im heutigen Rückblick gerne mit dir sprechen würde, sind Kryptowährungen. Da haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten nicht alle Erwartungen erfüllt.
Auch das ist richtig. Starten wir hier mit dem Bitcoin. Der hat im Oktober mit $126.000 ein neues Rekordhoch erreicht. Von da weg ging es allerdings in der Spitze um 36% nach unten. Und das führt letztendlich dazu, dass Anlegerinnen und Anleger dieses Jahr mit dem Bitcoin kein Geld verdient haben.
Gilt diese Aussage denn auch für andere Kryptowährungen?
Die zweitgrößte Kryptowährung nach dem Bitcoin ist Ethereum. Auch Ethereum liegt year-to-date im Minus. Hier betrug der Drawdown vom Allzeithoch weg sogar 47%. Wobei solche Drawdowns bei Kryptowährungen in der Vergangenheit nicht ungewöhnlich waren. Wenn wir bei Ethereum bleiben, dann lagen wir hier im April 66% tiefer als im Dezember des vergangenen Jahres. Und dann folgte eben ein neues Rekordhoch.
Es war also ein turbulentes Jahr in den Börsen und das in den verschiedenen Assetklassen mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Ergänzend möchten wir noch erwähnen, dass wir in dieser Episode die Schlusskurse vom 5. Dezember zugrunde gelegt haben. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Am 8. Januar sind wir zurück. Dann mit unserem großen Jahresausblick für 2026. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Auch von mir frohe Weihnachten und schon heute alles Gute für 2026.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.